Ja, guten Morgen. Es ist schön, bei euch zu sein. Und wir haben ein wunderbares Bibelwort bekommen. Der Ruben hat es schon erwähnt. Und vielleicht kann man mal das Thema einblenden. Und dann kann ich loslegen. Ja, der Funke und die Folgen. Wir haben schon viel gehört davon, wie ein Waldbrand entstanden ist, weil ein Bub mit Streichhölzer gespielt hat, zum Beispiel. Das hat ganz klein angefangen und hat ganz dramatische Folgen gehabt. Das, was da so äußerlich manchmal passieren kann oder was gezeigt wurde mit diesen Dominosteinen, das ist auch eine große geistliche Wahrheit. Gott zündet etwas ganz klein an. Er sagt zu Noah, bau ein Schiff. Das ist ein ganz kleiner Anfang, ist einfach ein Wort, ein Impuls in einem Herzen. Und wie viel braucht es, das dann auch zu tun? Denn das kommt uns so komisch vor. Als Mann, der in der Wüste aufgewachsen ist, ein Schiff zu bauen auf dem Sand, das ist schon ein komischer Auftrag. Oder später, dass er dann zu Abraham sagt, geh aus deinem Haus und aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir weisen soll. Ganz klein beginnt es und es hat Riesenfolgen. Da sagt Gott zu Luther, geh an diese Tür und schlag die Thesen an, wovon du überzeugt bist, sie sind wichtig. Und er beginnt und er schlägt das an. Es sind Stunden Gottes. Aber die Menschen sind sich vielleicht über die Folgen gar nicht im Klaren. Und was ist daraus entstanden? Und als Hudson Taylor in China war und merkte, ich muss anders evangelisieren und Gott ihm den Impuls gab in seinem Herzen, lass einen langen Zopf wachsen, so wie die Chinesen das auch tragen. Da war das eine große Provokation in England, als der Hudson Taylor auf einmal sich so benahm und so kleidete. Und es war Gottes Impuls und es löste ganz, ganz viel aus. Und so macht es Gott bis heute. Ein kleiner Funken und ganz große Folgen. Und das hat zu tun mit dem Vers, den wir für dieses Jahr gezogen haben für unsere Gemeinde. Ich habe den letzten Teil, der eigentlich auf dem Kärtchen stand, unterstrichen. Aber ich lese es nochmal. Jonathan sprach zu dem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis durch viel oder durch wenig zu helfen. Wir werden heute uns etwas mit diesem Vers und die Umstände, worin sie gesprochen sind, beschäftigen. Es war ein ganz kleiner Anfang für eine dramatische Entwicklung, für einen ganz, ganz großartigen Sieg. Und das, was da geschrieben ist, hier in 1. Samuel Kapitel 14, ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern ist eine Wahrheit. Paulus hat gesagt, alles, was früher geschrieben ist in der Bibel, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also Paulus will sagen, das, was da geschrieben steht, das ist damals passiert, das wird sich genauso wahrscheinlich nicht wieder ereignen, aber die Prinzipien Gottes sind dieselben. Sie sind zu unserer Belehrung. Das heißt, wir können daraus etwas ableiten für uns, denn Gott ist heute noch genau der gleiche. Wie entsteht ein Funken, ein geistlicher Funken? Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit ins Menschenherz gelegt hat. Das heißt, bevor ein Mensch überhaupt sich irgendwie interessiert für den Glauben, religiös aufwächst oder nicht, hat Gott in jeden Menschen das Bewusstsein gegeben, dass es noch mehr gibt als er selbst, die Ewigkeit in seinem Herz. Und Gott möchte das zünden. Das heißt, wenn der Mensch durch die Umgebung läuft und er sieht die wunderbaren Berge, dann will Gott damit etwas auslösen. Oder wenn er Biologie studiert und sich beschäftigt mit all dem, was so in einem Menschen oder in der Natur abläuft an Prozess, dann will Gott damit etwas sagen. Oder wenn er, wie hier in Basel, Chemie studiert und er dann sieht, wie wunderbar das alles aufgebaut ist, dass er merkt, das ist nicht Zufall, dahinter steckt ein Plan. Gott hat die Ewigkeit ins Menschenherz gelegt, aber ob er den Impuls aufnimmt, das ist eine andere Frage. Wenn er den Impuls aber aufnimmt in seinem Leben und diesem Gott Raum gibt, dann kommt der Heilige Geist in seinem Leben. Und davon sagt die Bibel, den dämpft nicht, den löscht nicht aus. Also der Heilige Geist will diesen Funken zum Brennen bringen. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Der Funke in unserem Leben ist der Senfkorn des Glaubens, den Gott uns gibt. Und die Frage für uns als Gemeinde mit diesem Vers ist, was tun wir mit diesem Senfkorn? Denn es heißt hier so schön, es ist für Gott kein Hindernis oder es ist dem Herrn nicht schwer, sagt Luther, durch viel oder durch wenig zu helfen. Also es kommt nicht darauf an, wie groß wir sind, wie schön unsere Räume sind oder was auch immer. Er kann es durch viel und wenig tun. In welcher Situation wird das gesprochen? Nun, das ist der erste Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Situationen kennt. Die Situation, worin dieses Wort gesprochen wurde, war eine Situation zum Ablöschen. Ich weiß nicht, wer hat noch nie eine Situation zum Ablöschen erlebt? Na, dann frag mal deinen Nachbar, der kann dir sonst das erklären, was das ist. Eine Situation zum Ablöschen, das kennen wir alle. Und bei diesem Vers, den wir als Jahresvers haben, ist das tatsächlich so. Es ist Not in Israel, denn es sind Feinde, es sind Philister in diesem Land, die haben da eigentlich nichts zu suchen, aber die sind da. So spüren wir das manchmal auch in unserem Herz. Das ist auch ein Stück Land, das Gott uns gegeben hat. Und da sind manchmal Terroristen da, die setzen uns zu in unserem Herzen. Wir kennen solche Situationen zum Ablöschen im eigenen Herzen. Wir kennen sie an unserem Arbeitsplatz. Wir kennen sie vielleicht auch sogar in der Gemeinde. Was war die Situation? Also, wenn ihr jetzt diese Geschichte nicht so gut kennt, ich lade euch herzlich ein, heute Nachmittag mal euch einige Augenblicke Zeit zu nehmen, um 1. Samuel Kapitel 13 und 14 zu lesen. Macht das, das würde euch sehr helfen, unseren Jahresvers zu verstehen. Es war folgendes, die Philister waren in das Land eingedrungen und Saul hat die Leute gerufen, jetzt zum Kampf. Und da lesen wir, Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. Und dann sehen wir diese andere. Auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Als die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Ja, das ist eine Kriegsarmee, ne? Alle haben sich versteckt, ja. 30.000 Wagen. Fußvolk wie Sand am Meer. Und Saul hat 3000 Leute. Das ist ja lächerlich. Situation zum Ablöschen, wenn man die Kräfteverhältnisse sieht. Laodice hat gesagt, die Christen in Basel, wenn man alle zusammennimmt, so die wir als bibelgläubig einstufen, sind höchstens 2%. Höchstens 2%. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich hier im Verhältnis, oder? So ähnlich. Ein Fußvolk wie Sand am Meer und ich 3000. Ja, da kommt noch etwas dazu. Das ist die erste Situation zum Ablöschen, die Kräfteverhältnisse. Die zweite Situation zum Ablöschen, das ist die Möglichkeiten, die nicht da sind. Denn es war kein Schmied im ganzen Land Israel. Denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Spieß machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschare und seinen Spaten, sein Beil und seine Sichel zu schärfen. Und das Schärfen geschah für einen Zweidrittelschäkel. Bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen und um die Rinderstacheln gerade zu richten. Und es geschah am Tag des Kampfes, wo unser Vers steht, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und bei seinem Sohn Jonathan fand man sie vor. Also, es gab keine Waffe. Er hat schon mal nur 3000 gegenüber einer Menge von Feinden. Die sind alle gerüstet mit Wagen und Gespanne und so weiter. Und er mit seinen 3000 mit nichts in seiner Hand. Situation zum Ablöschen, sowohl was die Kräfte angeht, als auch was die Möglichkeiten angeht. Und dann wartet nun der Saul, wie geht es weiter? Und Gott hatte ihm gesagt, er muss warten, bis der Samuel, der Prophet, kommt. Denn der Prophet sollte ein Brandopfer bringen dem Herrn und dann sollten sie Weisung bekommen, wie es weitergehen soll. Und nun sitzt da der Saul da mit seinen 3000 Leuten und wartet, bis endlich der Samuel kommt. Und der kommt nicht. Und die Leute werden nervös, sie sind ja versteckt, ne, in Höhlen, Dornstrauch und so weiter. Die haben alle Angst, das ist das Bibbern. Und dann kann man sich vorstellen, dass das dem Saul ganz unangenehm ist, dass der Samuel nicht kommt. Und er wusste, der muss erst kommen, das Brandopfer bringen und so weiter und Weisung von Gott geben und auf diese Weisung können wir gehen. Und Samuel kommt und kommt nicht. Und was passiert? Jetzt laufen die Leute davon. Wir lesen später in dem Kapitel, dass 80% von diesen 3000 weggingen. Es blieben nur 600 übrig. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Situation ist? Das ist eine Situation zum Ablöschen. Eine riesige Menge von Feinden und meine Leute laufen davon. Das haben wir in der Gemeinde auch schon mal erlebt, dass Menschen weggehen. Das tut weh, oder? Hey, jetzt sind wir noch weniger. Mensch, wieso? Und der Saul hält das nicht mehr aus und tut das, was er eigentlich nicht darf. Er stellt sich gegen den Willen Gottes. Er tut das, was Gott ihm verboten hat und er opfert eigenmächtig. Er war nicht eingesetzt als Priester, er durfte das nicht, aber er machte es einfach aus Ungeduld. Er konnte nicht mehr warten. Und er hatte gedacht, vielleicht kann er damit irgendwie selber Gott irgendwie heranrufen, dass er ein Wort gibt oder so. Und was passiert? Dann hat er das gemacht. Und dann kommt Samuel. Dann kommt dieser Samuel und redet mit dem Saul, dem König. Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Also er wusste es ganz genau, der Saul. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Situation zum Ablöschen, was die Kräfteverhältnisse angeht, was die Möglichkeiten im Volk angeht, keine Waffen, und eine Situation zum Ablöschen innerlich, weil er nun weiß, Gott ist nicht auf meiner Seite, was mache ich jetzt? Ich bin blockiert geistlich und soll mein Volk leiten. Was ist das für eine Situation? Ich muss eine Gruppe leiten und ich bin geistlich blockiert. Eine Situation zum Ablöschen. Die Folge, es ist eine Atmosphäre von Depression. In dieser Situation steht unser Vers. Und nun sehen wir etwas Interessantes. Es gibt zwei Lebensarten, wenn du eine Situation hast zum Ablöschen. Du kannst leben wie Saul in dieser Situation oder leben wie Jonathan, wo unser Vers drin steht. Das ist ja ein Wort von Jonathan, das er gesprochen hat. Wollen wir die beiden mal kurz miteinander vergleichen? Beide in der gleichen Situation zum Ablöschen und doch ganz anders. Bei Jonathan sehen wir, er hat eine Beobachtung gemacht. Er hat sich also nicht versteckt in der Höhle und sagen, mein Name ist Hase, mir geht es gar nichts an, buddel mich ein und hoffentlich sieht mich keiner. Nein, hier heißt es, und ein Posten der Philister zog aus auf den Pass von Michas zu. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lasst uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Also der Jonathan, der hat geschaut, wo gibt es eine Chance. Und er hat gemerkt, einen kleinen Abteil von dieser Riesenmenge an Soldaten geht an einem Posten auf einem Pass. Und da sitzt so eine Gruppe und er denkt zusammen mit seinem Waffenträger, da ist für uns vielleicht eine Möglichkeit. Also diese Situation vom Ablöschen hat ihm nicht angesteckt. Er hat sich von dieser deprimierten Gruppe abgeseilt. Seinem Vater sagte er es nicht. Es gibt immer Situationen, wo du in einer Situation bist, wo es zum Ablöschen gibt. Und dann gibt es immer Menschen, die helfen kräftig zum Ablöschen. Und da braucht es Leute wie Jonathan, die sagen, ich bin zwar in der gleichen Gruppe, aber mit dieser Clique von Ablöschern will ich mich nicht verbünden. Dann stehe ich vielleicht ein bisschen draußen, dann bin ich nicht so mit der Masse, dann bin ich ein bisschen komisch angeschaut, aber ich will zu meinem Herrn stehen. Ich will mit diesem Kritikgeist nicht mitmachen, ich will noch nicht Öl ins Feuer werfen. Versteht ihr? Das ist die Haltung von Jonathan. Und jetzt wollen wir die Haltung von Saul anschauen. Das ist ganz interessant. Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum. Ein ganz anderes Bild. Der ist unterwegs, der schaut, wo sind die Philister, da gehen wir hin. Und der sitzt unter dem Granatapfelbaum. Er sitzt unter dem Granatapfelbaum und das Kriegsvolk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Guck, steht noch 600 übrig. Das ist nicht mehr viel. Mensch, das ist eine betrauenswerte Truppe. Und Ahia, der Urenkel Elis, das habe ich jetzt hier so übersetzt, weil da steht der Sohn von, ist der Urenkel von Eli. Das habe ich einfach so eingeschrieben. Ja, es ist so, könnt ihr mir glauben. Der Urenkel Elis, des Priesters des Herrn in Silo. Denn Eli, das war eigentlich ein bisschen ein negatives Bild von einem Priester. Und seine Söhne noch mehr. Also wenn er da extra steht, dass das der Verwandte von Eli war, da will die Bibel schon beschreiben, was für eine religiöse Umgebung das war. Und dieser Ahia, der trug das Ephod. Das Ephod, das war das hohe priesterliche Kleid. Das hatte wahrscheinlich der Saul auch so gewünscht. Denn der Hohepriester mit dem Ephod, der hatte auf seine Schultern zwei große Edelsteine, wo die Namen der Stämme drauf standen. Und auf dem Brust dieses Schild mit den 12 Edelsteinen, wo jeder Stamm bezeichnet war. Ich habe mal darüber gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt. Also das Bild, jetzt ist Gott bei uns. Gott trägt das Volk auf seinem Herzen, jeden Einzelnen, und das ganze Volk auf seinen Schultern. Also er hat sich so mit den religiösen Traditionen umgeben und hatte darauf Hoffnung. Er war nicht voll Glauben, aber voll Religiosität. Seht ihr den Unterschied zwischen Jonathan und Saul? Kann man in einer Situation zum Ablöschen auch haben, dass man ein Ritual meint, das könnte mir helfen, statt im Glauben zu stehen? Das ist ein großer Unterschied. Und diese beiden Dinge sehen wir. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Er war nicht dabei. In solcher Umgebung fühlte er sich nicht wohl. Hier war eine blockierte Umgebung. Und hier war eine geistliche, aktive Umgebung. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Der Funke springt über. Ja, Jonathan hat sich von dieser Gruppe abgelöschter Leute abgesondert. In ihm war ein anderer Geist, nicht resigniert, sondern voll Glauben. Woran sehen wir das? Schau doch mal den Vers an, was da steht. Da sagt er zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen. Was sagt er? Zu diesem großen Heer von hochgerüsteten Philistern? Nein, er bezeichnet den Feind. Lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Das heißt, die haben nicht Gott auf ihrer Seite. Das sind die Unbeschnittenen. Die sind nicht mit Gott im Bunde. Wir sind das beschnittene Gottesvolk. Wir gehören zu unserem Herrn. Wir haben einen ganz anderen auf unserer Seite. Nicht so Angst, Leute, vor dieser Riesenschar, die uns gegenübersteht. Das war seine Einstellung. Und es ist ganz interessant, wir sehen das durch das Leben von Saul, wie er geprägt war nach seiner Sünde, nach seiner geistlichen Blockade von Angst vor dem Feind. Und Gott immer wieder solche gebraucht hat, die mutig waren, die mit Gott gerechnet haben. Denn beim David später, das ist die Geschichte, wo er zu Goliath geht, da lesen wir, dass David sagt, David sagte, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister? Genau die gleiche Bezeichnung, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und dann geht er zu Saul und der Saul meint, ach, du kannst das doch nicht, du bist kein Kriegsmann und so weiter, wie willst du denn mit diesem Riesen kämpfen und so weiter. Und dann wehrt sich David, weil in ihm ein anderer Geist ist, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, berichtet von seiner Arbeit als Hirtenjunge. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Seht ihr, das ist eine ganz andere Einstellung. Und diese Einstellung hat Jonathan ganz genau so. Er kannte die Verheißung, die sein Vater bekommen hat. Denn bei der Berufung Sauls, da hat Samuel über Saul ein Wort gesprochen. Und zwar, der, das ist der Saul, wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Und darauf hat Jonathan gebaut, auf die Verheißung Gottes über sein Volk. Auch wenn es eine Schar ist mit vielen abgelöschten Leuten, ist trotzdem Gott treu zu diesem Haufen. Ist trotzdem Gott treu zu seinem Volk und sagt nicht, ach, mit euch kann ich nichts anfangen, zur Seite. Nein, hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Er steht zu seinem Volk. Aber was sehen wir bei Jonathan? Bei Jonathan sehen wir, dass er die Kraft hat, sich abzusondern, zu widerstehen, diesen Ablöschergeist. Das ist nicht so einfach. Er hatte ein gutes Beispiel in Kaleb und Josua. Kaleb und Josua waren zwei von 12 Kundschaftern, die das Land Israel erkunden sollen. Und sie kamen zurück, haben das Land gesehen und 10 haben gesagt, unmöglich dieses Land einzunehmen, da leben Riesen. Und wir sind wie Heuschrecken ihnen gegenüber. Da können wir nichts machen. Und Kaleb und Josef hatten eine andere Einstellung. Und da lesen wir von Kaleb, dass er eine Verheißung bekommt. Dann heißt es, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Und die anderen hatten ab diesem Zeitpunkt ein sinnloses, leeres Leben in der Wüste, ihre Runden gedreht, bis der Herr sie abgerufen hat. Und die 2 standen unter Verheißung. War ein anderer Geist in ihm. Hat sich nicht mit dem Ablöschergeist anstecken lassen. Wir müssen uns doch fragen, ich muss mich auch fragen, als ich das so las, diesen wunderbaren Vers, den Gott uns hier gibt, Dick, in was für Geist lebst denn du? Lässt du dich auch anstecken von Resignation? Der Jonathan, der rechnet nicht mit Zahlen. Der sagt, wir sind 3000 und die sind xxx viel mehr tausend. Er rechnet mit dem Herrn. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Seht, lasst uns mal ein paar Dinge hier in diesem Vers kurz anschauen. Das ist ja unser Jahresvers. Zunächst sagt er, Gott kann durch viel oder wenig helfen. Also wir sind nur zu zweit, sagt er zu seinem Waffenträger. Der hat sich mit ihm verbündet. Er hat also einen gesucht, der geistlich denkt wie er, der die Chancen sieht, der sich nicht anstecken lassen möchte von dieser Resignation. Gott kann. Das ist das eine, was wir hier sehen. Und das andere, was wir hier sehen, dass er sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Also er weiß es nicht, wir haben nicht die Garantie, wir haben als Gemeinde nicht die Garantie. Vielleicht. Wir wissen es nicht sicher, wir haben die Garantie nicht, aber wir haben den Auftrag. Der Funken ist gesprungen in seinem Herzen und er sagt, ich folge diesen Funken, ich gebe dem Raum in meinem Leben. Das ist das Zweite, was wir sehen. Und dann sehen wir noch etwas, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Nicht wir, nicht Saul, nicht die Soldaten. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Er weiß nicht was, er sagt einfach etwas. Ich weiß nicht was. Aber wir müssen es herausfinden. Und wir können es nur herausfinden, wenn wir gehen, wenn wir mutig sind, wenn wir die Chancen sehen und wenn wir darauf zugehen. Und so tut er es auch mit seinem Waffenträger zusammen. Aber er geht nicht einfach los, denn jetzt sehen wir, dass er mit dem Waffenträger spricht und sagt, wir brauchen von Gott ein Zeichen. Seht, wir lassen uns nicht anstecken, aber wir sind auch nicht blind und rennen einfach drauf los, sondern wir fangen vorsichtig an. Wir zeigen uns, dass die Philister da auf dem Posten, die da auf dem Pass stehen, uns sehen. Und dann nehmen wir es als ein Zeichen, wenn sie sagen, komm rauf zu uns, dann ist das Zeichen, Gott gibt sie in unsere Hand. Und wenn sie sagen, halt, bleib stehen, dann ist das Zeichen, halt, ist nicht gut, wir können jetzt nicht weiter. Und so hatte er das mit Gott einfach abgemacht. Ein Zeichen, mutig, Gott herausgefordert. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Und dann sehen wir, was passiert. Wenn sie, sagte die Philister, sagte jetzt zu seinem Waffenträger, wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben. Wo wir sind? Und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, komm zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, das soll uns zum Zeichen sein. Es gibt Situationen, wo man Gott bitten darf um ein Zeichen, auch als Gemeinde, auch persönlich in deinem Glauben. Dass ich heute hier stehe und mit meiner Frau zusammen bin, das hat ganz stark mit einem Zeichen zu tun, das ich in einem entscheidenden Moment meines Lebens von Gott erbitten habe. Und zwar hatte ich mich verliebt in meine Frau. Wir haben gesungen, ich war in so einem Quartett, haben in der Schweiz gesungen und habe meine Frau gesehen und war verliebt. Habe gar nicht mit ihr gesprochen, war einfach verliebt, weil ich sie sah. Das gibt es manchmal. Und dann bin ich wieder zurück in das Seminar und dachte, Mensch, kannst du dich doch nicht einfach in einen Menschen verlieben, den du nicht kennst. Wie willst du das? Und dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, wenn das von dir ist, dann bleibt das. Wenn es nicht von dir ist, dann geht das wieder weg. Und das ging nicht weg. Und es blieb. Eine Woche, zwei Wochen, drei, sechs Wochen. Und ich wusste nicht weiter. Wie soll ich jetzt mit diesen Gefühlen umgehen? Ein Menschen, den du nicht kennst und du verliebst dich in einen wildfremden Menschen. Noch nie passiert. Am Ende von meinem Studium. Hi. Eigentlich prickelnd, interessant, aber auch bisschen spannend. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ich will ein Zeichen. Und ich mache mit dir Folgendes ab. Wir werden in einigen Monaten wieder in der Schweiz sein. Da waren wir im Jura in ihrer Gemeinde. Dann sind wir in Zürich. Und an zwei anderen Orten, an drei Orten waren wir zum Singen. Dann sind wir in Zürich, in der Bethel-Kapelle bei den Krishona. Und ich nehme das, Herr, ich nehme es als ein Zeichen, wenn sie auch an diese Veranstaltung kommt, dann ist es das Zeichen, dass du mir diese Frau schenken willst. War ein spannender Sonntagmorgen, wo ich losfuhr mit dem Auto. ist sie da? Oder ich weiß gar nicht, ob sie weiß, dass wir kommen. Keine Ahnung, so berühmt sind wir auch nicht. Und ich steige am Morgen, Sonntagmorgen um 8 Uhr aus dem Auto und die erste, die ich sehe, meine jetzige Frau. Gott gibt ein Zeichen. Und dann ging es natürlich, ich kann euch die Geschichte dann irgendwann später erzählen, wenn ihr das auch genau wisst. Aber wir haben uns gefunden. Aber ich habe um ein Zeichen gebeten, weil ich nicht weiter wusste. Ich sah die Chancen, aber ich wusste nicht, ist es Gottes Weg oder nicht, sind das meine Ideen? Und so denke ich, will uns Gott beschenken, wenn wir mutig sind, in einer ablöschenden Situation nicht wie Saul zu sagen, wir sind blockiert. Er hat ja auch nicht Buße getan, sondern hat das alles erklärt. Dann sagen wir, ja, dies und das und jenes und so weiter. Und das Volk läuft mir davon, was hätte ich dann machen sollen? Statt dass er sagt, vergib mir, es war falsch. Bitte Gott, dass er mir vergibt. Dann wäre der Bahn wieder frei gewesen. Nein, das hat er nicht getan. Alles erklärt, alles verständlich, ne, so wie das Menschen manchmal machen und nicht Buße tun. Und es gibt keine geistliche Erneuerung. Ja, er hat um ein Zeichen gebeten, stets auf Rot oder auf Grün. Und dann sind sie zu diesem Posten gegangen und dann lesen wir, dass sie 20 Mann geschlagen haben. Und dadurch entstand eine Verwirrung bei den Philistern. Lest mal, wie es weitergeht. Das müsst ihr zu Hause lesen, so spannend. Es entstand ein Schrecken im Lager der Philister. Auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk, auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken und die Erde bebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes, ausgelöst durch einen Funken, durch zwei Leute. Zwei Leute gegenüber ein Heer, ein unzähliges Heer, die einfach im Glauben waren. Vielleicht wird der Herr etwas tun, weiß nicht was, aber wir haben den Auftrag zu gehen und jetzt gehen wir. Und der Waffenträger hat gesagt, ich gehe mit dir, Jonathan. Und Gott gab ein Zeichen, geh weiter. Das Licht ist auf grün. Und sie gingen. Und Gott tat ein Wunder auf den Glauben hin. Ich komme zum Schluss. Da steht unser Wort. Eine Verheißung, Leute. Eine Verheißung. Fühlst du die Situation zum Ablöschen? Ich meine, in deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie. Zum Ablöschen. Innerlich irgendwie. Am liebsten würde ich das ganze Wetter vergessen. Am liebsten würde ich auf den Mond gehen. Ja, gut, da kann man nicht so gut leben, aber bin wenigstens weit weg. Irgendwie am Strand liegen und einfach mal alles vergessen, ausbrechen, Schluss, aus, fertig. Tu es nicht. Wir haben in unserer Verwandtschaft solch eine Situation. Das ist so tragisch, wenn das passiert. Das ist so tragisch. Mach es nicht. Um Gottes Willen nicht. Handle nicht wie Saul. Und dann noch sich umgeben mit irgendetwas Religiösem und meinen, Gott tut dann schon irgendwie. Ich habe ja den Hohepriester und das Ephod und was weiß ich nicht alles noch. Es nützt dir nichts. Lebe im Glauben. Auch wenn das ganz klein ist, das Senfkorn. Und setze das ein. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Er kann dich brauchen. Er will dich brauchen. Er will die Gemeinde brauchen. Wir haben neue Aufgaben im neuen Jahr. Kommt ein neuer Pastor. Freuen wir uns drauf. Eine neue, junge Familie. Es kommt ein großer Auftrag mit Live und Stage. Es ist dem Herrn nicht schwer, etwas für uns zu tun. Durch viel oder wenig. Lass uns noch beten. Herr, wir haben ein wunderbares Bibelwort. Es ist so mutmachend. Denn es wurde gesprochen in einer Situation zum Ablöschen. In einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und Jonathan hat geglaubt. Er wusste nicht, was wird jetzt. Er konnte sich das gar nicht ausdenken. Und du hast es gebraucht. Es ist ein Durcheinander bei den Feinden entstanden. Sie sind geflohen, sie haben sich gegenseitig bekämpft. Es gab einen Riesenschrecken. Und du hast mit einem kleinen Funken das angefangen. Oh, danke, Herr, wir dürfen auch so ein kleines Feuerchen, so ein kleiner Funken sein. Und wir wollen uns dir wirklich zur Verfügung stellen und bitten, dass du uns leitest, dass du uns gebrauchst. Und vergib uns, wo wir uns anstecken lassen von all diesem Geist der Negativen, des Zerstörenden, des ständig Herumnörgelns. Und gib uns einen Geist des Glaubens, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Geist, der anpackt, der im Glauben einfach sagt, hier bin ich, Herr, gebrauche mich, ich will gehen. Ich danke dir für unsere Gemeinde, für die 25 Jahre. Ich danke für die Männer und Frauen, die den Mut hatten, hier anzufangen, ganz klein. Ich danke für die, die durchgehalten haben bis heute. Und ich bitte für die, die innerlich resigniert sind, dass sie aus dieser Zusage, den du uns gibst für dieses Jahr, neuen Mut gewinnen, aufstehen und sagen, ich will dem Herrn vertrauen. Er kann Großes tun in meinem Leben und in meiner Gemeinde. Amen. Jetzt ist es so, dass der Ruben und ich gedacht haben, vielleicht, wir können noch mal diesen Bibelvers einschalten. Geht das noch mal, Hannah? Vielleicht möchte irgendjemand aus unserer Mitte auch etwas sagen über einen Funken, der vielleicht etwas in Bewegung gesetzt hat oder überhaupt über diesen Vers, was das ihm zu sagen hat. Einfach reagieren auf das, was wir gehört haben. Wir haben jetzt ein offenes Mikrofon und der Ruben ist da. Und wenn jemand etwas mitteilen will zu Gottes Ehre, dann wäre das eine Glaubensstärkung und Ermutigung. Und ich lade euch herzlich ein, davon Gebrauch zu machen. Also wenn jemand noch etwas sagen will, dann macht es doch.